Alles bei euch geschehe in Liebe. Heute beschäftigen wir uns zumindest im Rahmen unserer Predigtreihe zum letzten Mal mit der Jahreslosung. Alles in Liebe. Und ich habe die Predigtreihe überschrieben mit dem Titel Liebsein. Und da bisher noch niemand von euch auf mich zugekommen ist, um irgendwie seine Meinung darüber kundzutun, gehe ich davon aus, dass ihr mit dem Titel alle einverstanden seid. Das ist schön, ich bin es nämlich nicht. Ich finde, das ist kein guter Titel für diese Predigtreihe. Lieb sein. Sei doch mal lieb. Ne? Otto. Sei mal lieb und gib der Tante einen Kuss. Lieb sein, sei mal lieb, das ist moralisch. Denn wenn ich sage, sei mal lieb und mach dies und das, dann bestimme ich in diesem Fall, was lieb ist und was Liebe ist. Wenn ich aber der Tante gar keinen Kuss geben möchte und es wäre mir selbst gegenüber total lieb zu sagen, nein, liebe Tante, ich möchte dir keinen Kuss geben. Das können wir aber mal sehen, was dann passiert. Dann bist du ja gar nicht lieb. Du warst heute aber nicht lieb. Wenn du der Tante keinen Kuss gibst, bist du nicht lieb. Das ist Moral. Und vielleicht erinnert ihr euch, im ersten Gottesdienst der Predigtreihe habe ich gesagt, Liebe ist niemals moralisch, sondern Liebe sucht die Gemeinschaft. Liebe setzt in Bewegung, führt in Beziehung, in Begegnung. Liebe bedeutet nicht, das immer zu machen, was die anderen vielleicht wollen, sondern bei Liebsein geht es eigentlich um was anderes. Und das war sicherlich auch dem Apostel Paulus sehr bewusst, der diesen Satz, die Jahreslosung, alles bei euch geschehe in Liebe, am Ende des Briefes an die Korinther gestellt hat. Und er wollte damit nicht sagen, seid lieb, tut mal so, als wäre alles in Ordnung, macht immer das, was die anderen wollen. Paulus war nicht weltfremd und er war schon gar nicht gemeindefremd. Er hat die Gemeinde in Korinth sehr gut gekannt. Er hat selbst immer irgendwie in Gemeinschaft, in Gemeinde gelebt. Und der ganze Korintherbrief ist eigentlich voller Konfliktthemen, die Paulus anspricht, zu denen er Stellung bezieht. Und bei denen er nicht sagt, ach jetzt, das Thema schiebt mal zur Seite, redet da mal nicht rüber, damit ihr lieb sein könnt miteinander. Sondern lieb sein hätte Paulus vielleicht anders formuliert. Er hätte gesagt, liebevoll sein. Seid voller Liebe. Seid voller Liebe, die Gott euch schenkt. Und ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, wenn ihr da wart, an diesen 50-Euro-Schein, der vielleicht ein bisschen eingerissen, zerknittert, schmutzig ist, der aber trotzdem 50 Euro wert ist. Und die Botschaft dahinter ist, egal wie verknittert du dich fühlst, wie schmutzig, wie eingerissen, du bist nicht 50 Euro wert, sondern du bist wertvoll, weil Gott dir Wert gibt, weil Gott dir deutlich macht, dass du für ihn wertvoll bist und dass du geliebt bist. Und deswegen kannst du vielleicht, wenn du liebevoll bist, wenn du dich von Gottes Liebe füllen lässt, kannst du vielleicht ein bisschen glatter werden. Auch wenn du nie wie gebügelt aussehen wirst, aber vielleicht ein bisschen. Und wenn du merkst, dass du durch Gottes Liebe auch ganz selbstbewusst zu dir selbst Ja sagen kannst, auch Martina, die sich manchmal selbst nicht versteht, kann vielleicht trotzdem sagen, hoffentlich, aber ich liebe mich. Ich will liebevoll mit mir umgehen. Ich finde nicht alles toll, was ich mache und sage, also unterstelle ich dir jetzt, aber trotzdem bin ich liebenswert und wertvoll. Und wenn wir so über uns selber denken können, oder zumindest immer wieder, dann kann es sein, dass wir irgendwann auf einen anderen 50-Euro-Schein treffen, der uns nicht gefällt, weil er genauso schmutzig und zerknittert ist wie wir. Aber es kann sein, dass wir uns daran erinnern, hey, ich bin wertvoll und mein Gegenüber ist genauso wertvoll. Und ich darf mit ihm so umgehen, dass vielleicht bei ihm auch ein kleiner Knick glatt wird. Und es kann sein, dass dann noch so ein verknitterter 50-Euro-Schein mir über den Weg läuft. Und ich vielleicht, der ist noch verknitterter und noch schmutziger und es mich vielleicht ein bisschen mehr herausfordert, aber ich mir, weil ich liebevoll bin, weil ich voll von Gottes Liebe bin, weil ich mit mir selber gut umgehen kann, ich noch sagen kann, ich möchte mit dem auch gut umgehen. Und vielleicht schaffe ich das da auch. Und hier habe ich keinen 50-Euro-Schein mehr. Ich hatte nur einen 50er und einer ist von meiner Tochter, einer von meiner Frau und damit war unser Haus leer. Sonst hätte ich vielleicht noch welche gehabt. Und darum geht es eigentlich heute in diesem Predigttext um das Liebevollsein mit anderen. Was nicht automatisch bedeutet, dass ich nicht kritisch sein darf. Dass ich nicht anderen etwas sagen darf, was ihnen vielleicht nicht gefällt, sondern liebevoll bedeutet, zu überlegen, wie ich Dinge sagen kann, damit sie im Idealfall für beide Seiten oder für alle Beteiligten irgendwie zum Segen werden. Das ist schwierig, denn es gibt auch Wahrheiten, die kann man so liebevoll wie möglich verpacken, die tun trotzdem weh. Und es hängt auch immer davon ab, wie liebevoll mein Gegenüber mit sich selber umgehen kann. Ob es so eine Wahrheit hören kann oder nicht. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Darum ging es am letzten Sonntag und wir knüpfen mit dem Predigttext von heute an diesen Satz an. Allerdings, das ist ganz wichtig oder zumindest spannend zu erzählen, den Text, den wir jetzt gleich hören, der knüpft an diesen Satz an, aber nicht bei Matthäus. Die Stelle hatten wir letzten Sonntag. Da war die Frage, was ist denn das wichtigste Gebot, Jesus, sag doch mal. Und dann hat Jesus genau das gesagt. Die Stelle, die wir heute hören und lesen, ist aus dem Lukas-Evangelium. Und da ist jemand, ein Pharisäer, glaube ich, zu Jesus gekommen und hat gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und dann hat Jesus zurückgefragt, was steht denn im Gesetz, in den Geboten? Und dann hat der Pharisäer diesen Satz zitiert, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, okay, mach das und alles ist gut. Und dann geht's so weiter.
Der Schriftgelehrte sagte zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er 2 Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso.
Wer ist denn mein Mitmensch? Seid ihr über diese Frage schon mal gestolpert? Wer ist denn mein Mitmensch? Im Judentum war es so, dass tatsächlich unterschieden wurde in Mitmensch und Nicht-Mitmensch oder Nächster, wie es bei Luther übersetzt wird, wer ist denn mein Nächster und Nicht-Nächster? Die Mitmenschen, das waren die, die mit in meiner Blase gelebt haben, die das Gleiche geglaubt haben, die richtig gelebt haben. Und das waren die, denen man liebevoll begegnen sollte. Und alle anderen? Nicht. Autsch. Ja. Und das ist ganz schön empörend. Wie kann man denn auf die Idee kommen, die Menschen aufzuteilen in die, die meine Liebe verdient haben und die, die sie nicht verdient haben? Das ist doch unmöglich. Vielleicht. Vielleicht merkt ihr aber auch, oh, naja, doch, das ist ganz schön möglich. Also das passiert mir zumindest viel zu häufig. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen selber reflektiere, merke ich, oh ja, manchmal teile ich die Menschen auf in die, die meine Liebe verdient haben und die, die sie nicht verdient haben. Und wenn ihr jetzt denkt, nee, stimmt nicht, mache ich nicht, dann ist es toll, dann seid ihr auf einem richtig guten Weg. Wenn ihr dann aber richtig reflektiert seid, dann merkt ihr vielleicht, dass ihr trotzdem oft genug anders handelt. Behaupte ich, unterstelle ich euch, weil ihr Menschen seid. Die Aufteilung in, das sind meine Mitmenschen und oh, die, mit denen muss ich nicht so gut umgehen, die ist menschlich. Und deswegen brauchen wir Agape, deswegen brauchen wir die Liebe von Gott, die da ist, einfach weil der Mitmensch da ist. Wer ist mein Mitmensch, fragt der Schriftgelehrte Jesus. Und Jesus antwortet, wie so oft, nicht mit einer hochtrabend theologischen Antwort, sondern mit einer berührenden emotionalen Geschichte. Kann sein, dass die Geschichte bei euch die Emotionen ausgelöst hat, schon 30.000 Mal gehört, was will Felix mir dazu denn jetzt noch erzählen, was ich nicht eh schon weiß? Das kann sein. Ich hoffe aber, dass egal, was ich euch erzähle, dass Gott euch irgendwie einen Gedanken oder einen Impuls schenkt, der neu ist oder vielleicht einfach nur wieder neu bei euch aufploppt und den ihr mitnehmt, der euch berührt. Ich finde die Geschichte stark, weil da ganz viel Emotionen drin stecken und weil da ganz viel Emotionen von uns reingehen können, wenn wir die so ein bisschen mitleben. Es geht nämlich direkt los mit dem Mann, der von Jerusalem nach Jericho reist und der dann überfallen wird. Ist vielleicht erstmal bei uns so, oh Mann, das ist natürlich furchtbar schlimm, wünscht man keinem, nicht mal seinen Nicht-Mitmenschen wünscht man das. Aber ehrlich gesagt, war allen Menschen damals bekannt, dass diese Strecke total gefährlich war. Es war allen bekannt, dass da oft Räuber irgendwo lauerten und Menschen überfallen haben. Und deswegen war eigentlich auch klar, dass kein normaler Mensch auf die Idee kommt, alleine diesen Weg zu gehen. Das ist grob fahrlässig. Und ehrlich gesagt, wenn der Typ dann überfällt wird, dann ist er selber schuld. Ja, da kann er sich nicht beschweren, da kann er nicht meckern. Und mir fallen sofort Situationen ein, wo Menschen, bildlich gesprochen, verletzt am Wegesrand liegen und ich denke, ja, selber schuld. Soll ich da jetzt noch Mitleid haben? Ich habe es dir vorher gesagt. Vielleicht habt ihr den Satz, den ich in meiner Kindheit ab und zu mal gehört habe, auch gehört. Wenn du da runterfällst, dann kriegst du von mir noch einen hinten drauf. Habe ich nie. Also einen hinten drauf gekriegt, runtergefallen bin ich wahrscheinlich schon öfter. Aber dieser Satz macht unser menschliches Denken, finde ich, sehr deutlich. Ich sage dir, weil ich so schlau bin, wo du in eine falsche Richtung läufst. Ich sage dir das. Du kannst ja jetzt das Richtige machen. Du kannst ja jetzt lieb sein. Und wenn du nicht auf mich hörst und dann auf die Nase fällst, dann glaub aber mal nicht, dass ich Mitleid habe. Ich hab's dir ja gesagt, wie es richtig läuft. Kann es vielleicht sein, dass wir unsere Liebe, also unsere menschliche Liebe, dafür benutzen, um andere Menschen zu belohnen und zu bestrafen? Und kann es sein, dass wir manchmal denken, wenn Leute irgendwo im Dreck liegen, weil sie selber schuld sind, dass wir dann denken, naja, wenn ich jetzt da noch Mitleid zeige, wenn ich da jetzt noch unterstütze, dann merkt die Person ja nie, dass das Mist war, was sie getan hat. Dann denkt sie ja, das war gut und richtig und ich unterstütze das noch. Das ist nicht liebevoll. Ich kann für Menschen ganz liebevoll da sein, bei denen ich vorher vielleicht schon das Gefühl hatte, die laufen in die falsche Richtung. Ich kann sie trösten, ich kann sie in den Arm nehmen. Ich kann in die Beziehung, in die Begegnung gehen und mir, ich formuliere es mal so, vielleicht dadurch das Recht verdienen, mit ihnen auch darüber zu sprechen, wie es dazu kam und was sie denn daraus lernen wollen und wo sie zukünftig vielleicht anders reagieren. Nicht, weil ich alles besser weiß, sondern weil ich in Beziehung stehe und möchte, dass eine positive Entwicklung möglich ist. Wir haben natürlich alle Mitleid mit dem Menschen, der überfallen wird, das ist ganz klar. Uns regen eher andere Leute auf, nämlich die zwei Heinis, die da vorbeigehen, die das Ganze sehen und die nicht helfen. Das sind zwei Kirchenleute, Freunde. Das wären ich und Martina. Ja, möchte ich nicht wissen, was ihr uns an den Kopf knallt, wenn ihr mitkriegt, dass wir da vorbeigegangen sind. Aber auch da, also vielleicht denken wir dran, auch wenn das Kirchenleute sind, sind die genauso verknittert wie wir oder ähnlich verknittert. Und es gibt tatsächlich mindestens zwei Gründe, die man nachvollziehen kann, warum die beiden Jungs da weitergegangen sind. Der erste ist nämlich, dass es nicht untypisch war, dass die Räuber, weil die nicht dumm waren, das Ganze benutzt haben und sich überlegt haben, hey Mensch, wir legen da einen von uns hin, vielleicht mit Tierblut vollgeschmiert und warten drauf, wenn ein Reisender vorbeikommt, dass er dem hilft und dann kommen wir anderen hinterm Berg, Busch, was weiß ich, was da so rumstand, hervor und kassieren den ein. Also das war schon ein Risiko, wenn man da hingegangen ist, um jemandem zu helfen. Weil man nicht wusste, ob der wirklich Hilfe nötig hat. Das kann uns auch davon abschrecken, für andere da zu sein, anderen zu helfen, weil wir denken, ich weiß gar nicht, ob die Person jetzt wirklich meine Hilfe nötig hat. Und ein zweiter Grund ist, dass das Gesetz sagt, wenn du einen Toten berührst, darfst du 7 Tage lang nicht den Tempel betreten. Schlecht für Leute, die im Tempel arbeiten. Wir würden heute vielleicht denken, naja, komm, also eine Woche lang krank schreiben, kein Problem. Aber wenn die jetzt dem geholfen hätten oder geguckt hätten, ob sie ihm helfen sollten, man kriegt nur raus, ob jemand tot ist, wenn man irgendwie den Puls fühlt und wenn sie dann festgestellt hätten, dass die Person tot war, hätten sie irgendwie sagen müssen, warum sie nicht im Tempel arbeiten dürften. Und dann hätten sie ihren Leuten sagen müssen, dass sie gegen das Gesetz verstoßen haben. Und es ist egal, warum sie gegen das Gesetz verstoßen haben. Sie haben das Gesetz Gottes missachtet. Und das Gesetz steht über allem. Und darum gehen sie weiter. Weil sie ihrem Gesetz, weil sie der Ethik oder der Moral folgen und weil sie nicht bewegt sind von der Agape, von der Liebe Gottes, von der Jesus sagt, die Liebe ist höher als das Gesetz. Das Gesetz ist für den Mensch da, nicht der Mensch fürs Gesetz. Aber trotzdem verständlich, aus Sicht der beiden Leute, total verständlich, dass sie weitergehen. Und dann kommt der Samariter. Der Samariter oder die Samariter, ein Volk, was die Juden nicht besonders mochten. Die glaubten zwar an den gleichen Gott, aber sie glaubten nicht richtig. Die glaubten nur an die 5 Bücher Mose und nicht an die Propheten. Und das Schlimmste war, dass sie ein anderes Heiligtum hatten als die Juden. Und sie haben behauptet, dass man Gott in diesem Heiligtum anbeten kann. Und das geht nicht. Der einzige Punkt, wo Gott die Erde berührt, ist der Tempel in Jerusalem. Und wer was anderes sagt, der verleugnet Gott. Aus Sicht der Juden waren es Heiden. Heiden im Sinne von Andersglaubende. Obwohl sie ehrlich gesagt dem gleichen Gott vertrauten. Und dieser Samariter, dieser Heide, der geht da vorbei, weiß sicherlich auch um alle Gefahren, geht auch alleine, auch schon fahrlässig. Und der geht zu dem Verletzten. Der geht das Risiko ein. Das Risiko, dass er selber überfallen wird. Sein Herz wird weich vielleicht, wird erreicht von dem, was er sieht. Und er, zumindest wirkt es so, denkt nicht groß drüber nach, sondern er macht. Einfach machen. Einfach von Gottes Liebe leiten lassen. Einfach das Herz erweichen lassen. Einfach hingehen, auch auf die Gefahr hin, blöd dazustehen. Der Samariter macht und, was ich tatsächlich, ich kenne die Geschichte ja auch schon ein bisschen länger und habe sie schon öfter gehört, aber was mich vor ein paar Jahren nochmal ganz besonders bewegt hat, ist, der macht nicht nur einfach, sondern der lässt sich unterbrechen, der lässt sein Leben wirklich unterbrechen, der investiert. Allein dadurch, dass er zu dem Typ hingeht, die Wunden versorgt, ihn auf seinen Esel setzt und zum Gasthaus bringt. Kostet viel Zeit und er ist vermutlich gerade auf Geschäftsreise. Es kann also sein, dass er einen Geschäftstermin verpasst. Es kann sein, dass ihm Geld durch die Lappen geht, weil Gott sein Herz erreicht und weil er in die Begegnung mit jemand anderem geht und ihm hilft. Und dann, immerhin, sagt er nicht, oh, ich bleib bei dir, bis du wieder gesund bist. Also vielleicht erreicht er ja seine Geschäftsziele noch. Aber er sagt zu dem Wirt, versorge ihn, hier sind 2 Silberstücke. Ich komme irgendwann wieder und wenn was fehlt, dann gebe ich es noch dazu. Und Leute, 2 Silberstücke klingt erstmal so, ja, 2 Euro oder was? 20, 50, 150, keine Ahnung. 200 bis 300 Euro investiert er in einen Fremden. Er hätte auch sagen können, hier, ich habe den schon mal verwundet und ich habe jetzt echt genug getan, du bist jetzt für den verantwortlich, bitte. Ne? Du kannst ja die Leute zusammensuchen, die dann spenden und dann für den aufkommen. Nee, er investiert in diese Person, die er nicht kennt, von der er nicht weiß, ob die nett ist oder blöd, ob die Jude, Samariter oder sonst sowas ist. Er investiert in eine ihm völlig fremde Person, weil sein Herz voller Liebe ist, weil er liebevoll ist. Und das berührt mich. Und das bringt mich dazu zu überlegen, okay, wo darf Gott mein Herz so mit seiner Liebe füllen, dass ich nicht erst überlege, ist mir die Person sympathisch? Kenne ich die oder nicht? War die schon mal doof zu mir? Sondern dass Gottes Liebe mein Herz so füllt, dass ich voller Selbstliebe sagen kann, ich investiere jetzt in jemand anderen, weil die Person das braucht, weil die gerade besonders zerknüllt ist und weil Gott mir vielleicht gerade den Auftrag gibt, eine kleine Ecke, ein bisschen glatt zu bügeln. Nicht, weil die Person dadurch wertvoller wird, sondern weil sie ihren Wert hat. Und weil es Gottes Wunsch ist, dass wir unseren Wert erkennen, wir den Wert anderer erkennen und so miteinander umgehen, dass wir nicht mehr so verknüttelt sind und nicht so schmutzig und nicht so eingerissen. Es geht in unserem Glauben nicht darum, lieb zu sein. Es geht nicht mal darum, alles richtig zu machen. Sondern es geht um Beziehung. Es geht darum, dass wir den, der die Liebe ist und der alles richtig macht, dass wir den bitten, einladen, uns liebevoller zu machen. Dass wir ihn einladen, uns zu zeigen, wo wir vielleicht, und ich weiß, das ist jetzt ein gefährlicher Satz, aber wo wir vielleicht mal Gebote überschreiten müssen, damit Liebe möglich wird. Wo wir vielleicht Grauzonen von Regeln nutzen können, damit Liebe möglich wird. Damit Menschen voller Liebe werden können. Und letztlich, wir feiern gleich Abendmahl, letztlich feiern wir genau das im Abendmahl, dass Jesus uns deutlich macht, die Gesetze haben Grenzen, die ich sprengen möchte. Ich sterbe am Kreuz für euch, damit ihr wissen könnt, wie groß meine Liebe ist. Nicht, weil ich alles toll finde, was ihr macht, sondern im Gegenteil, weil ich weiß, dass da ganz viel ist, was nicht toll ist. Ganz viel, was eigentlich dazu führen müsste, dass ich sage, nee, mit euch will ich nichts zu tun haben. Dass da ganz viel ist, wo ein großer, gerechter Gott sagen müsste, nee, dafür wirst du verurteilt. Und die Konsequenz ist, dass du die Ewigkeit ohne mich verbringen musst. Und am Kreuz zeigt Jesus uns, dass es keine Schuld gibt, die wir auf uns laden, die uns von Gottes Liebe trennt, die uns von Gott trennt. Und dass seine Liebe uns gilt. Und allen anderen Menschen auf der Welt. Und das gilt für heute und morgen und für jeden Tag bis in alle Ewigkeit. Amen.